Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Für mich ist die narzisstische Maske ist ein Überlebenstool. Narzissmus ist eine geniale Überlebensressource. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich sehr narzisstische Eltern habe und was da so alles das mit mir gemacht hat. Aber das erst viel später, als ich dann mit Mitte 20 in Therapie gegangen bin und angefangen habe, so meine Themen anzugucken. Ja, ich muss dann immer wieder irgendwie innehalten und denken, oh Gott, wie mache ich das weiter? Das ist so ein Gefühl von unglaublicher Anstrengung, von Schwere. Das andere ist leicht. Das andere fließt. Das andere bedeutet, ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht anstrengen.
Narzissmus ist heute sehr schnell diagnostiziert. Der schwierige Partner, die egoistische Kollegin oder der selbstverliebte Chef. Überall scheinen uns plötzlich Narzissten zu begegnen. Oliver und ich haben uns gefragt, wo ein gesundes Selbstbewusstsein eigentlich endet und ab welchem Punkt man von Narzissmus und ungesunden Beziehungsmustern sprechen kann. Darüber reden wir mit unserem heutigen Gast. Sie ist promovierte Juristin, war viele Jahre im internationalen Unternehmensumfeld tätig und arbeitet heute als systemische Einzel- und Paartherapeutin, Mediatorin und erfolgreiche Autorin. Sie begleitet Menschen dabei, toxische Beziehungsmuster zu erkennen, eigene Grenzen wieder wahrzunehmen und zurück in ein gesundes Leben zu finden. Dabei verbindet sie ihre therapeutische Expertise mit sehr persönlichen Lebenserfahrungen, denn sie kennt narzisstische Schutzmuster auch aus ihrer eigenen Lebensgeschichte. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Dr. Britta Papay.
Wow, was für ein Intro. Vielen Dank. Viel Vorschusslorbeeren. Ich freue mich sehr, mit euch heute mein Leib- und Magenthema Narzissmus zu beleuchten.
Ja, wir freuen uns auch sehr, liebe Britta. Und jetzt ist es für dich ein gängiges Thema, aber ich empfinde es doch als relativ spitzes Thema. Nimm uns doch bitte mal mit auf deinen Weg, wie du dazu gekommen bist, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das war ja nicht unbedingt offensichtlich nach deinem Jurastudium und deiner Konzernkarriere. Was hast du gesehen und beobachtet, dass du gesagt hast, über dieses Thema müssen wir einmal anders sprechen?
Also erstmal bin ich ja nach meiner Konzernkarriere aufgrund einer langen Krankheit erstmal so ganz aus dem Leben rausgekickt gewesen und habe mich dann besonnen auf das, was mich schon immer interessiert hat, nämlich die menschliche Natur, das menschliche Wesen, warum wir so werden, wie wir sind, was uns prägt und was uns ausmacht. Und ich wollte ja eigentlich ursprünglich gerne Medizin studieren und Psychiaterin werden. Aber mein Vater wollte das partout nicht. Da gab es entweder Jura oder BWL und nichts dazwischen. Und ich war damals nicht mutig genug, um mich dem zu widersetzen. So wurde es halt Jura. Aber da bot sich mir durch diese Wende in meinem Leben die Möglichkeit, nochmal mich anders mit diesen Themen zu befassen. Und als ich dann meine Therapieausbildungen gemacht habe, habe ich ja erstmal ganz normal therapeutisch gearbeitet, nur mit Paaren und mit Einzelklienten, mit den üblichen Themen, Depressionen, Angststörungen, Wendepunkte im Leben, Krisen und so weiter. Und dann wurde aber immer deutlicher, dass so viele Menschen, auch gerade so in der Paartherapie zeigte sich, dass viele Menschen so ganz ungesunde Beziehungsmuster leben, die nicht normal einfach von mal einer Krise oder einem Streit begleitet sind, sondern einfach von einem unglaublichen Hunger nach gesehen werden, anerkannt zu werden und das aber eben mit den in Anführungsstrichen falschen oder mit inadäquaten Mitteln auszudrücken. Und da ich ja selbst wirklich ausgeprägte narzisstische Züge habe, derer ich mir auch schon sehr bewusst war, habe ich gedacht, ich glaube, ich muss dieses Thema nochmal zu meinem so besonderen Merkmal machen, weil es mich so interessiert. Ich möchte jetzt nur noch damit arbeiten. Und dann hat sich so im Laufe der letzten, ich würde sagen so 6-7 Jahre, dieser Schwerpunkt auf diesem Thema Narzissmus und ungesunde Beziehungen fokussiert, weil wir können ja nur gesunde Beziehungen leben, wenn wir einen gesunden Bezug zu uns selbst haben. Ja, und mein Lebens- und Arbeitsmotto ist Erkenne dich selbst. Das ist die Inschrift des Apollo-Tempels in Delphi. Und dieses Erkenne dich selbst bedeutet, ich habe den Mut, mir den Spiegel vorzuhalten und auch auf das zu gucken, was bei mir vielleicht nicht so schön ist. Und das ist ja das, was Menschen, die ausgeprägt narzisstische Züge haben, in der Regel nicht tun wollen, weil es ist viel einfacher, den Spiegel dem anderen vorzuhalten und zu sagen, du bist falsch.
Jetzt
und die Ergründung, ne, dieser Muster und was da passiert bei mir und bei dir, ja, im Dialog, im Miteinander, das ist das, was mich antreibt und mich beschäftigt und mich bewegt.
Vielen Dank dafür. Und jetzt vielleicht, weil du hattest ja schon verschiedene Kontexte angesprochen, Beziehung zu mir, Beziehung zu anderen. Lass uns vielleicht einmal vorneweg, bevor wir tiefer einsteigen, klären, was ist das eigentlich genau, Narzissmus? Denn es ist ja mittlerweile leicht, ist ja überall zu lesen. Ja, in Ferndiagnosen sind sehr schnell gestellt. Aber was zeichnet es eigentlich aus?
Also Narzissmus ist eigentlich ein menschenimmanentes Phänomen, wie ich in meinem Buch auch schreibe. Den Narzissmus hat es schon immer gegeben und soll es auch geben. Das ist eine Selbstverliebtheit. Ja? Wenn ich mich selbst toll finde und großartig, die erste Phase dieses Narzissmus haben wir als Kleinkinder in der Trotzphase, wenn wir als kleine Kinder entdecken, ich kann mit dem Laufrad, kann ich von hier bis da vorne alleine die Welt entdecken und kommen. Und wenn Mama dann sagt, nee, Karl-Heinz, du bist zu klein, komm mal wieder zurück, das ist viel zu weit weg, dann kriegt der kleine Karl-Heinz einen Wutanfall. Ne? Der will sich ja selbst behaupten und findet sich großartig und grandios und toll. So eine Phase haben wir dann später nochmal in der Pubertät. Das ist alles gut, selbstverliebt zu sein, sich großartig zu finden. Ich und nochmal ich. Ja. Und das sind diese zwei sogenannten primär-narzisstischen Phasen, Trotzphase, Kleinkindalter und Pubertät, in der wir lernen wollen und müssen, Grenzen auszuloten und zu gucken, wie weit kann ich gehen. Ja. Und wenn ich jetzt als erwachsener Mensch mir meine gesund narzisstischen Anteile bewahre, dann gehe ich in die Welt und sage, zum Beispiel, ich bin eine tolle Narzissmus-Expertin, ich möchte etwas in der Welt verändern, ich möchte dazu beitragen, dass Menschen gesündere Beziehungen entwickeln können und ich nutze diese narzisstisch positive Kraft, dieses Gefühl, ich bin toll, nutze ich für etwas Positives. Das heißt, alle Menschen, die auf Bühnen stehen, die sich zeigen, die mit ihren Ideen rausgehen in die Welt, haben immer so eine positive narzisstische Kraft. Und bis hier ist Narzissmus menschenimmanent, normal und gesund. Ich bin der, der den Mut hat, aus der Höhle zu gehen und das Mammut zu erlegen, damit meine Sippe was zu essen hat. Problematisch wird es erst dann, wenn ich mich über andere erhöhe und sage, ich bin aber die einzige wirkliche Narzissmus-Expertin und alle anderen da draußen, wie meine Kollegen Pablo Hagemeyer und wie sie alle heißen, die sind alle doof. Ja? Das heißt, die Überhöhung über die anderen und deren Abwertung sind die zwei fundamentalen Merkmale, um den sogenannten schädlichen Narzissmus schon mal vom Gesunden zu unterscheiden. Und dann kommen noch dazu das Bedürfnis nach Macht und Kontrolle, die Unfähigkeit, sich selbst zu reflektieren, die Kritikempfindlichkeit und eventuell noch Grandiosität, Überhöhung und.
Das ist spannend. Und du sagst, du hast bei dir selbst narzisstische Muster oder ungesunde Beziehungsmuster wahrgenommen. Hat das stattgefunden schon bevor du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast oder war das auch der ursprüngliche Motivator dafür, dich überhaupt mit dem Thema Narzissmus so tiefer zu beschäftigen?
Also ich selbst habe zum Glück nie eine sogenannte toxische oder narzisstische partnerschaftliche Beziehung gehabt, aber ich komme aus einem Elternhaus, also das Narzissmus-Thema ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich komme aus einem Elternhaus mit zwei ausgeprägt narzisstischen Eltern. Ich hätte den Begriff für meine Eltern natürlich nicht verwendet, als ich ein Kind war, aber ich bin so sehr sensibel, hochsensitiv und meine Eltern haben mir immer gesagt, du bist so eine Mimose und du bist zu empfindlich, du bist zu dies, das und jenes. Und ich habe mich als Kind immer falsch gefühlt. Ich hatte immer dieses Gefühl, ich gehöre da gar nicht hin, ich passe da gar nicht hin. irgendwie muss ich anders sein, um hier wahrgenommen zu werden. Und dann bin ich, ich habe die klassische narzisstische Anpassungsstrategie gewählt. Ich habe gesagt, okay, damit ich geliebt werde, gesehen werde oder überhaupt irgendwas kriege an, sagen wir mal, emotionaler Zuwendung, werde ich halt eben was Besonderes. Und das war bei mir die Anpassung über die Leistung. Also ich bin sehr, sehr leistungsorientiert, immer gewesen, bin es auch heute noch. Und durch dieses Merkmal, das ich mir angeeignet habe, konnte ich ein bisschen was bekommen. Und dann habe ich auch verstanden, dass wenn ich meine empfindliche, mimosenhafte, sensible Seite einfach mal wegpacke, ja, und in die Welt rausgehe mit einem, wie es meine Eltern mir vorgelegt haben, hier komme ich, wir sind besser als die anderen, wir sind was Besonderes, wir sind die baltischen Herrschaften und was da alles in meiner Familie herrschte. Wow, das funktioniert ganz gut, ja. Und diesen Turnaround, den gab es bei mir so ungefähr in der Pubertät, als ich aufs Gymnasium kam. Da habe ich so gedacht, okay, Schluss mit Mimose und empfindlich und sensibel. Ich zeige euch hier, wo es lang geht. Und damit habe ich mir so eine wirklich narzisstische, grandios narzisstische Maske von Arroganz, Überheblichkeit, Distanziertheit angeeignet, mit der ich sehr gut überlebt habe. Für mich ist die narzisstische Maske ist ein Überlebenstool, Narzissmus ist eine geniale Überlebensressource aus meiner Sicht. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich sehr narzisstische Eltern habe und was da so alles das mit mir gemacht hat. Aber das erst viel später, als ich dann mit Mitte 20 in Therapie gegangen bin und angefangen habe, so meine Themen anzugucken. Und dann war klar, okay, gut, wenn ich jetzt Therapeutin geworden bin, hat's ja einen Grund. Und jetzt kann ich ja mit diesem Thema, das mein eigenes ist, gerade deshalb so glaubwürdig arbeiten, weil ich weiß, wie das ist. Ich kann mich sehr gut auf den Podest stellen und andere abwerten. Kann ich wunderbar. Nur mittlerweile wähle ich es nicht mehr zu tun, weil es Beziehungen einfach nicht förderlich ist. Ja, aber wenn ich wollte, könnte ich durchaus. Aber ich mache es halt einfach nicht mehr.
Und warum ist das eine Überlebensstrategie?
Weil es gibt jetzt so ein paar in der Wissenschaft so ein paar Strömungen und auch jetzt gerade noch eine neue Studie aus diesem Jahr von der Uni Bielefeld, von dem Mitya Back. Es gibt so ein bisschen den Versuch, immer nachzuweisen, dass Narzissmus auch so genetische Komponenten hat. Ja, so wie wenn du, keine Ahnung, wenn du eine Erkrankung bekommst, du bekommst Diabetes oder du bekommst mit Mukoviszidose auf die Welt, dann hast du eine genetische Prädisposition dafür. Jetzt mag es sein, dass es für hochgradige Persönlichkeitsstörungen auch DNA-Prädispositionen gibt, genetische. Aber ich bin der Meinung, dass wir immer eine Mischung sind aus Nature and Nurture. Also wir haben eine Prädisposition, wir haben bestimmte Gene und wir leben und wachsen auf in bestimmten Umfeldern. Und meines Erachtens ist das immer eine Mischung aus beidem. Das hat man auch gesehen. Es gibt so berühmte Zwillingsstudien, bei denen man geguckt hat, getrennte Zwillinge, die wachsen in verschiedenen Umgebungen auf oder auch in der gleichen Familie. Entwickeln alle diese narzisstischen Muster, wenn es die in der Familie schon gab? Nein, nicht alle. Das heißt, vieles hängt davon ab, in welchem Umfeld du gedeihst. Ja? Peergroups, Lehrer, Freunde, Elternhaus, all das spielt zusammen. Und Narzissmus ist aus meiner Sicht, und das sehen auch viele, die sich damit beschäftigen beruflich, so auch Michaela Huber, die auch eine große Traumaexpertin ist in Deutschland, die hat auch ein tolles Buch zu Narzissmus und Trauma geschrieben. Wir sehen es als eine Überlebensressource, als eine Anpassungsstrategie, die du entwickelst, um in einem Umfeld besser zurechtzukommen, in dem du nicht so sein darfst, wie du bist. Weil wenn man mich als Kind in meiner Mimosenhaftigkeit, in meiner Empfindlichkeit, in meinem unglaublichen Bedürfnis, andere Menschen zu erkunden und zu verstehen, wahrgenommen hätte, dann hätte ich Medizin studiert, dann hätte ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, dann hätte ich mich nicht so verhärten müssen, um zu überleben. Ja, und alle Menschen, die ich kenne, mit denen ich arbeite, die starke narzisstische Eigenschaften haben, die haben alle irgendetwas erfahren in ihren Herkunftsumfeldern, die eine Erklärung dafür sind. Und deswegen ist es immer so wichtig, das gehört ja zur systemischen Arbeit dazu. Als systemischer Therapeut guckst du aufs System, auf die Herkunftssysteme, auf mit Genogrammen, auf die Familie. Wo kommst du her, aus welchem Stall? Was gab es da für Muster? Wie waren deine Eltern? Wie wurdest du gesehen? Wie wurdest du wahrgenommen? Mhm. Ja? Und gerade in früheren Generationen, also ich bin ja Jahrgang 65, mit Eltern, die kriegstraumatisiert sind, die Fluchterfahrungen haben und so weiter, gab es ja oft diese notwendige Verhärtung, um zu überleben. Ja, und dann hast du auch deine Kinder so großgezogen wie, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt heul doch nicht wegen so einem aufgeschlagenen Knie oder wegen was auch immer. Und diese Härte fördert aber genau die Entwicklung einer Maske. Ich muss mich irgendwie anpassen, dann muss ich halt so sein, wie die mich haben wollen. Mhm. Und das ist eine Ressource, die dir das Überleben ermöglicht, weil du willst ja als Kind was, du willst Bindung, du willst Verbindung, du brauchst Liebe, ja? Also passt du dich an. Wenn du aber erwachsen bist, merkst du oder könntest du merken, solltest du merken, dass entweder Anpassungsstrategien, ich bin ganz lieb und ganz brav, damit ich geliebt werde, oder ich komme daher und bin hier die Größte, die Tollste, dass die für Erwachsenenbeziehungen einfach nicht förderlich sind, weil wir können so keine authentischen Beziehungen führen, mhm, sondern immer Beziehungen, die geprägt sind von diesem falschen Selbst und von dieser Maske.
Jetzt gibt's aber das, was du beschrieben hast, das kenne ich ja auch, zum Teil aus eigener Kindheit, zum Teil von meiner Coaching-Ausbildung. Jetzt gibt's aber auch andere Strategien, ja, anders damit umzugehen, andere Schutzmechanismen, die sich ausbilden können. Was bringt Menschen dazu, diese eine zu wählen? Gibt's da Erkenntnisse, also diesen Nazi?
Ich glaube, das ist keine bewusste Wahl, weil, also erstens, jeder Mensch bringt eine ureigene Resilienz mit. Ja? Der amerikanische Kinderarzt Thomas Boyce hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, Orchidee oder Löwenzahn, warum wir als Erwachsene so werden, wie wir sind. Das heißt, wir kommen zur Welt mit einer bestimmten vorgegebenen Struktur. Ich bin entweder ein bisschen robuster wie so ein Löwenzahn oder ich bin etwas empfindlicher wie eine Orchidee. Und dann kommen diese äußeren Faktoren dazu. Und all das ist ein Gemengelage, das darüber entscheidet, wie du später wirst. Du suchst dir nicht aus, bewusst, ich mache jetzt das oder das, ja, sondern das sind Dinge, die sich ergeben. Du merkst, ach, schau her, wenn ich mich jetzt anpasse und das mache, was Papa will, ah ja, guck mal, dann kriege ich ein Lob. Oder dann sagt er, oh Oliver, das hast du aber toll gemacht, obwohl du denkst, ich hasse Indianerspiele, ich möchte lieber in meinem Zimmer sitzen mit einem Buch, ja. Aber Papa hat dich gelobt, der hat gesagt, oh mein Oliver, jetzt bist du ein echter Mann, ja, so. Und dann denkst du, ah ja, guck mal, das funktioniert, das mache ich wieder. Und schon fängst du an, diese Anpassungsstrategien zu verfeinern, ja. Und einige tun es nicht. Die suchen sich andere Wege, in so einem System zu überleben. Die werden zum Beispiel zu Rebellen und sagen, nö, Papa, ich gehe nicht Indianer spielen. Ich gehe in mein Zimmer und lese ein Buch. Ja, was bist denn du für ein Lappen? Und ja, dann ist es halt so, ja. Also das ist auch unserer Natur geschuldet. Wie bin ich? Wie resilient bin ich auch als Kind? Wie widerstandsfähig? Wie mutig? Wie unangepasst? Wie rebellisch bin ich? Und all das hat sehr viel wirklich mit unserer tiefsten ureigenen Struktur zu tun.
Wie hat sich das für dich ausgewirkt, Britta? Du hast darüber gesprochen, dass du eigentlich von der Geworfenheit eher eine Art zartes Pflänzchen gewesen bist, aber dich dann nach und nach eben eher in diese sehr resolute und sehr nach außen hin starke und gefestigte und wirklich fest im Leben stehende Frau positioniert. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht auch ein Blümchen sein kannst und gefestigt sein kannst und gut im Leben stehen kannst. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber das ist ja so eine Art Diskrepanz, ja, zwischen dem, was dich eigentlich vom Kern her, vom Wesenskern her ausmacht und dieser Maske, die du dir dann über Zeit zugelegt hast. Was mich interessieren würde, ist, wie hat sich das für dich im Laufe deines Lebens gezeigt, aber wie stand das auch im Zusammenhang mit deiner Krankheit? Weil also häufig eine These könnte sein, Britta, ohne dir zu nahe treten zu wollen, könnte sein, dass in den Momenten, in denen wir anfangen, zu inauthentisch zu leben, also quasi zu sehr etwas vorzugeben zu sein, was nicht unserem authentischen Selbst entspricht, sich das auf kurz oder lang bemerkbar macht. Und häufig sind es dann genau diese Schicksalsschläge, die uns wieder näher zu uns selbst führen. War das bei dir vielleicht ähnlich oder liege ich da komplett daneben?
Das war bei mir genau so. Also ich habe eine lange, lange Geschichte von Krankheiten, Kränkeln, sogenannte somatische oder eben psychosomatische, psychisch bedingte körperliche Störungen. Ich war ein Kind, das immer Kopfschmerzen hatte. Ich war ein Kind, das immer kränkelte. Ich war ein Super. Es war immer irgendetwas, das mich mehr oder weniger aus der Bahn geworfen hat. Und diese schwere Erkrankung, die ich bekommen habe, die war aus meiner Sicht ein Geschenk des Himmels, um mir zu zeigen, das ist nicht dein Weg. Wenn du so weitermachst, wirst du das nicht überleben. Und da ich sehr erfolgreich die Signale immer überhört habe, ich habe jeden Burnout, den ich hatte, habe ich einfach weggeatmet so ungefähr und gedacht, naja, gehst halt eben weiter. Bin dann ab und zu auch mal in eine psychosomatische Klinik gegangen, immer wieder mal, hatte auch meine Zusammenbrüche und habe aber immer gedacht, ja, aber du schaffst das, du machst schon weiter. Und als dann das Leben mich so wirklich so komplett ausgenockt hat, und zwar für 7 Jahre, vollständig, 7 Jahre, weg vom Fenster, da habe ich gedacht so, okay, alles klar, jetzt hast du es, glaube ich, verstanden. Ja. Und das war ein gigantisches Glück für mich. Es war nicht, glaube ich, dass wirklich überlebe, aber als ich verstanden habe, dass da was Gutes darin ist, in dieser schweren Erkrankung, habe ich gedacht so, ja, dann ist es jetzt auch Zeit, dass du guckst, wie du authentisch leben kannst. Also wie kannst du deine Mimosenhaftigkeit nutzen? Und das ist das, was mich heute zu einer, glaube ich, wirklich besonders guten Therapeutin macht. Ich bin auch sehr nahbar mit meinen Klienten, was ja für viele Therapeuten ein No-Go ist. Nochmal so eine weiße Wand. Und ich weine auch mit meinen Klienten zum Beispiel, nur wenn es sehr berührend ist und sehr schwer ist. Und ich erzähle auch immer wieder auch was von mir selber. Also ich merke, ich kann jetzt diese 2 Teile in mir, die beide da sind, ich kann die taffe Geschäftsfrau sein, ich kann auf Bühnen stehen, ich kann mit meinem Thema in die Welt gehen, aber ich kann auch meine Empfindsamkeit kann ich jetzt verwenden. Es darf beides sein. Es ist integriert. Und das ist das, was wir im Narzissmus haben. Es ist dieses gespaltene Selbst. Das Authentische wird weggepackt. Das wird nicht mehr gefühlt. Das darf nicht sein. Das hat keinen Platz. Und die narzisstische Maske prädominiert. Und ich würde sagen, dass ich ein sehr, sehr großes Glück hatte, dass ich das jetzt beides leben darf, integriert. Und das ist ein riesiges Geschenk. Dafür musste ich aber vom Leben ordentlich eins auf den Kopf kriegen oder ins Gesicht. Ne? So jetzt, bam, ja, so jetzt bleib mal stehen. Und dann auch richtig.
Wo du beide Seiten kennst, also sowohl das Leben, wie es sich anfühlt, wenn man es nicht authentisch lebt oder wenn man nur eine Seite von sich lebt, und das Leben, in der du beide Seiten von dir lebst. Kannst du versuchen zu erklären, wie sich das unterschiedlich innerlich anfühlt?
Das eine ist, das nicht authentische, das falsche Selbst ist unfassbar anstrengend. Das ist wie wenn ich einatme und dann aber ganz, 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 ganz lange die Luft anhalte und das Gefühl habe, buchstäblich zu ersticken. Ja, ich muss dann immer wieder irgendwie innehalten und denken, oh Gott, wie mache ich das weiter? Das ist so ein Gefühl von unglaublicher Anstrengung, von Schwere. Und das andere ist leicht. Das andere fließt, das andere bedeutet, ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht anstrengen. Mir ist vor allen Dingen ziemlich egal, was andere über mich denken oder was sie von mir halten, weil ich weiß, dass so wie ich bin, mit dem, was ich tue, bin ich richtig. Und das ist ein Gefühl von tiefer Verbundenheit mit sich selbst. Ich habe auch zum Beispiel jahrzehntelang unter Angststörungen und Panikattacken gelebt. Und ich habe jahrelang Therapie gemacht und Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie und alles. Es kam immer wieder. Und jetzt habe ich es nicht mehr. Weil erstens, wenn ich mal Angst habe, was jeder Mensch hat, weiß ich, okay, ja, irgendwas ist gerade, will mich warnen oder will mir zeigen, ey, pass auf dich, ist irgendetwas, was zu viel ist. Ja, nimm es an, schau auf dich, fühl dahin, schau dahin, ja. Und für mich ist es wirklich vergleichbar mit, ich lebe in Apnoe oder ich lebe wirklich tief durchatmend, weil ich weiß, mir kann nichts passieren. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich muss nicht mehr so tun, als sei ich etwas, was ich nicht bin. Und da liegt ja darunter, und das ist vielleicht einer der wichtigen Aspekte von Narzissmus, liegt die Bereitschaft, die Scham zu fühlen, dass ich nicht so bin, wie man mich haben wollte. Das ist mit tiefer Scham verbunden. Du bist so eine Mimose. Oh Gott, ja, oh pfui, ich bin eine Mimose, das ist ja schlimm. Und wenn ich mich meinen narzisstischen, schambehafteten Anteilen stellen kann und das auch wirklich mal fühlen kann, ja, das sagt ja der Stefan Marx, immer der Dr. Stefan Marx, der großartige deutsche Schamforscher, der auch mein Lehrtherapeut war, der sagt, wir müssen unseren Kindern nicht sagen, ach, du brauchst dich nicht zu schämen, sondern wir dürfen unseren Kindern sagen, ja, ich kenne das. Du darfst das fühlen, dieses Gefühl, dieses brennende Schamgefühl und es einfach annehmen. Es gehört zu dir. Ja? Und wenn wir das auch annehmen können, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht unfehlbar und ich werde geliebt, auch wenn ich nicht vollkommen bin, dann können wir diese Scham und dieses Gefühl, ungenügend zu sein und deswegen, um es zu kompensieren, Macht und Kontrolle über andere ausüben zu müssen, können wir weglegen. Und dann ist das ein tolles Leben. Ist nicht immer so einfach, ja, aber es geht.
Mhm. Und du hattest gerade eben eins angesprochen, das mich getriggert hat, du wirst geliebt, auch wenn du eben nicht leistest und so. Aber wenn jetzt Menschen genau dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe in der Kindheit oder später nicht erfahren haben, wie können die dann sozusagen in dieses Gefühl rein, nicht nur reinkommen, nicht nur sich selbst einreden, ja, sondern das entwickeln? Was gibt es da für Strategien oder gibt es da überhaupt welche?
Also erstens finde ich es ganz wichtig, was du gerade sagst, einreden hilft nichts. Also ich stelle mich vor den Spiegel und mache Affirmationen. Es gab mal eine Zeit, in der nur diese Affirmationsgeschichte so hoch gepusht wurde überall. Das nützt leider gar nichts, weil halt dein Innerstes, dein Ich tief drinnen, vor allem dein Unbewusstes im Prinzip denkt, leck mich am Arsch, das funktioniert nicht. Ich weiß doch, dass ich nicht gut bin, red's mir nicht ein. Also als erstes finde ich ein ganz wichtiger Schritt und für diese Dinge brauchen wir fast immer ein bisschen Hilfe, weil ich bin erstens der Überzeugung, wir sind Gesellschaftstiere, wir brauchen immer andere, wir sind soziale Wesen, das heißt, alleine im Leben schaffen wir eigentlich fast nichts. Das heißt, wenn ich erkenne, ich bin vielleicht von meinen Eltern oder von einem meiner Elternteile nicht so geliebt und gesehen worden, wie ich bin, dann ist das ein großer, großer Schmerz. Denn wir haben nur diese beiden Eltern, die eine Mama und den einen Papa. Und das ist etwas, was ich mit meinen Gruppen, in meinen Seminaren, in meinem Gruppenprogramm mit meinen Klienten immer wieder auch bearbeite, ist, wir müssen zulassen, zu fühlen, wie weh das tut. Punkt. Das ist nicht zu heilen. Das ist so gewesen. Dann aber geht es darum, uns bewusst zu machen, dass wir jetzt heute nicht mehr die bedürftigen und hilflosen Kinder von damals sind. Das heißt, der Teil in uns, der Schmerz empfindet, der leidet, ist der kindliche Teil. Ja? Wenn ich jetzt aber sage, ich bin erwachsen und ich spüre diesen Schmerz der kleinen Britta, der gesagt wurde, du bist die Mimose immer noch, dann bin ich aber jetzt in der Lage, mir selbst nicht nur zu sagen, sondern auch zu fühlen und mich buchstäblich selbst zu umarmen und sagen, ja, aber es ist gut, dass du eine Mimose bist, weil es ist gut für das und das und das. Du kannst dadurch mehr fühlen, mehr Empathie haben, mehr Mitgefühl. Ja, Und das ist dieses, was wir in der Therapie dieses Nachbemuttern oder Nachbeeltern nennen. Das kann der Therapeut mit dir machen und du kannst es dann später auch selbst lernen. Wenn meine Mutter heute noch zu mir sagt, die ist 82, das kommt durchaus vor, mein Gott, bist du empfindlich. Da ist dieser eine Teil in mir, der kindliche Anteil, der denkt schon wieder. Und dann ist aber dieser große Anteil, der Erwachsene, der sagt und auch meiner Mutter antwortet und sagt, Gott sei Dank bin ich so, Mama. Ja? Das heißt, es geht darum, im Heute dieses Gefühl zu entwickeln. Und das ist oft auch wie eine Körperarbeit. Das geht über Körperarbeit, das geht über Fühlen, über Spüren, um Gefühle, Emotionen zuzulassen. Die Scham, die Angst, die Trauer und dann aber auch gleichzeitig die Freude zu sagen, ja Gott sei Dank bin ich so eine Mimose. Guck mal, wofür es gut ist. Wozu hat es mir geholfen, so zu sein? Schau mal heute in meinem Leben, wie nützlich das ist. Ja, also im Prinzip geht es darum, nicht zu warten, dass heute ein anderer Mensch, ein Partner, eine Partnerin, ein Chef zu mir sagt, okay, du bist aber wirklich toll, du bist so liebenswert, weil das kann dir jemand nur sagen, wenn du selbst glaubst. Wenn du selbst ausstrahlst, ja, dass du dich selbst toll findest, dass du bei dir bist, dass du verbunden bist, dann wird es dir auch die Außenwelt glauben, sonst nicht. Und das ist etwas, was für Menschen, die wir nennen es Bindungstrauma, also einen großen, tief sitzenden, im Erwachsenenleben noch persistierenden, fühlbaren Schmerz in Herkunftsbeziehungen erlebt haben, machen müssen, nämlich dieses hinfühlen und sagen, okay, das ist das, was mir damals passiert ist, aber ich kann es heute anders fühlen und anders erleben. Und dann müssen wir anfangen, mit Beziehungen mit anderen Menschen zu experimentieren und zu gucken. Zum Beispiel mir Feedback geben lassen von Freunden, von Menschen, die mir nahestehen. Wie siehst du denn mich? Siehst du mich auch so als superempfindliche Mimose, wie meine Mutter immer sagt? Und dann sagt dir ein Freund oder eine Freundin, nee, das ist toll, dass du so bist, weil dadurch bist du so empfindsam, so empathisch. Und dann sammelst du das in deinem Umfeld und denkst, ja, da schau her, das ist doch alles gut mit mir. Ja? Aber das ist ein Prozess, für den wir erstmal noch einmal durch diesen Schmerz gehen müssen und den auch bereit sein müssen zu fühlen.
Ich finde das total spannend. Also diese drei Phasen, die du jetzt beschrieben hast, also auf der einen Seite mit einer liebevollen Akzeptanz auf die Kindheit zu schauen und so diese unangenehmen Erfahrungen, der Mensch tendiert ja dazu, die gerne in so ein stilles Kämmerlein irgendwo im Unterbewusstsein abzulegen und fest zu verschließen. Und es ist ja offensichtlich, dass das weiterhin aus dieser Tür herausgehrt und letztlich auch heraus will. Und was du beschreibst, ja, also wahrscheinlich sind ja auch diese unterschiedlichsten Krankheiten oder Symptome, die du entwickelt hast, immer wieder Zeichen des Körpers gewesen, um aufzuzeigen, hier ist noch etwas, was gesehen werden möchte oder was integriert werden möchte.
Muss, buchstäblich muss. Gesehen werden muss. Ja, es drängt, es drückt.
Und es braucht erstmal diese Akzeptanz, also dieses Durchfühlen von diesen unangenehmen Erfahrungen, von diesen Momenten des Nicht-Geliebt-Werdens aufgrund dessen, dass man das reine authentische Selbst nach außen zeigt, diese Schmerzhaftigkeit, ich glaube, das ist auch das, was du sagtest, mit dieses Schambehaftete, ja. Also ich meine, das ist ja, also das fühlt sich, das mag ja das Ego oder der Mensch mag ja erstmal nicht sich daran zurückerinnern, dass es Zeiten gab, wo er aufgrund der Art und Weise, wie er oder sie einfach war zu dem jeweiligen Zeitpunkt, es nicht ausgereicht hat, um von Mama und Papa geliebt zu werden.
Das ist tief schambehaftet, ne? Ich bin einfach nicht gut genug. Wer will schon Scham, also gut genug in deren Augen, wer will schon diese Scham fühlen? Will keiner, wollen wir nicht, ja? Und wenn wir so auf diese Kindheit gucken, liebevoll, versöhnlich, das bedeutet nicht, das zu bagatellisieren oder zu beschönigen und zu sagen, oh ja, gut, war ja nicht so schlimm, sondern sagen, das war für mich richtig schlimm. Das war scheiße. Auch wenn meine Mutter mir sagt, sei doch nicht so empfindlich, stell dich nicht so an, war doch gar nicht so schlimm. Doch für mich war es schlimm. Ja, also uns selbst, und das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wir werden von anderen, also gerade von narzisstischen Menschen, werden wir abgewertet. Wir werden gegaslightet. Uns wird unsere Wahrnehmung abgesprochen. Sei doch nicht empfindlich. Du bist immer so empfindlich. Es liegt doch immer an dir. Und wenn du nicht so und so wärst. Wenn ich aber mich selbst auch weiterhin so gaslighte und sage, stimmt, ich bin immer so empfindlich und es liegt an mir, sondern sage, nee, Moment mal. Du willst mir das suggerieren. Ich bin so, wie ich bin. Bin ich vollkommen in Ordnung und meine Wahrnehmung, dass das, was hier gerade passiert, nicht in Ordnung ist, die ist richtig, ja? Dann bin ich sofort wieder in Kontakt mit meinem authentischen Selbst. Ja, ich bin empfindlich. Ich bin eine Mimose. Ey, und das ist auch gut so, ja? Das ist dieser Shift, weißt du? Sondern zu sagen, okay, das, was du mir zuschreibst, was du alles über mich sagst oder glaubst zu wissen oder meinst zu wissen oder mir in den Kopf knallen zu müssen, das ist deine Sichtweise, deine Wahrnehmung, aber es ist nicht meine, ja, weil ich so, wie ich bin, in Ordnung bin.
Ist das auch eine Strategie, wenn ich jetzt feststelle oder das Gefühl habe, ich fühle mich nicht so wohl, ich fühle mich nicht so anerkannt, ich fühle mich nicht, oder ich habe den Eindruck oder den Verdacht, jemand anders ist, sei narzisstisch oder behandelt mich eben nicht so, wie es gut ist für mich, wie ich mit jemandem umgehen kann. Also genau das, was du da eben beschrieben hast, eben sich nicht zum Opfer zu machen, sich nicht klein zu machen, sondern sich hinzustellen und sagen, jo, genau so bin ich und es ist gut so.
Ja, und das ist aber das, was, wenn du jetzt in Kontakt bist mit einem stark narzisstisch strukturierten Menschen, ob das jetzt Mutter, Vater, Partner ist, der wird einen Teufel tun zu akzeptieren, dass du so bist, wie du bist, weil dieser Mensch möchte ja über dich Macht und Kontrolle ausüben und der wird alles tun, um dir zu suggerieren, du, Oliver, versuch bloß nicht, dir schön zu reden, dass du so empfindlich bist. Das sagt nämlich nicht nur ich, sondern auch der Kai sagt, dass du so eine Mimose bist. Und auch deine anderen Kollegen sagen, dass du eine Mimose bist. Denk ja nicht hier, dass du jetzt irgendwie gut bist, so wie du bist, ja? Das heißt, ich muss bereit sein, mich aus diesem narzisstischen Dynamiken, ich nenne das ja Tango-Tanzen mit dem Narzissten, ja, das ist so ein Spiel von, du bist eine Mimose, oh, ja stimmt, ich bin glaube ich eine Mimose, ich versuche es besser zu machen, nein, das war immer noch nicht gut genug, streng dich noch mehr an, okay, ich streng mich noch mehr an, diesen Zyklus zu durchbrechen und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst, ich bin empfindsam, sensitiv, eine Mimose und wenn dir das nicht gefällt, dann gehe ich auch aus dieser Beziehung mit dir raus und gehe meinen eigenen Weg. Was haben aber Menschen, die in diesen Beziehungen sind und auch nicht rauskommen? Die haben ein unglaubliches Bedürfnis nach Anerkennung und nach Liebe. Die sind gewohnt, diesen narzisstischen Tango von Entwertung, Abwertung, Idealisierung, Entwertung, Nähe, Distanz, intermittierender Verstärkung zu leben. Und das gibt Dopaminkicks. Und wenn das Dopamin wieder absinkt, gibt es Stress und Cortisolausschüttung. Das heißt, wir sind es gewohnt, in diesem Zyklus zu sein. Wenn die Mama sagt, ich bleibe jetzt immer bei diesem Beispiel, du bist eine Mimose, und ich passe mich dann an und sag, gut, dann tut das Knie nicht weh, auch wenn es blutet wie Sau. Dann sagt die Mama, ja, du bist ja so stark und so tapfer, ne? Und das ist dann wieder eine Bestätigung. Das ist wieder diese intermittierende Verstärkung. Und bei der nächsten Gelegenheit sagt sie wieder zu mir, du bist ja so eine empfindliche Mimose. Ja, und das ist wie eine, das, daraus entsteht diese Traumabindung. Das hat etwas Suchthaftes. Ich brauche aber, dass du mir sagst, dass du mich lieb hast. Ich brauche aber, dass du mich anerkennst. Also tue ich dafür alles. Und schon stecken wir fest, ne, in diesen Beziehungen, die sind wie Betonklötze an den Füßen, weil du weißt, okay, wenn ich mich anpasse, kriege ich das, was ich brauche, nämlich ein paar Krümelchen Liebe und Anerkennung. Und dann die Stärke zu haben, zu sagen, ist mir doch egal, ich gehe jetzt einfach und suche mir die Liebe und die Anerkennung woanders. Das ist als Kind schon mal nicht möglich. Und als Erwachsener dann später in diesen missbräuchlichen, ungesunden Beziehungen die Quadratur des Kreises. Nur darum geht's ja, den Weg daraus zu finden und zu sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, dass du mich liebst oder mir die Krümelchen gibst, sondern ich gebe es mir selber. Ich lerne es mir selbst zu geben. Das ist ein Prozess von Rebellion und auch von Individuation. Ja, also ich entwickle meine eigene Persönlichkeit. Ich weiß, wer ich bin und ich brauche nicht dich. Ja, das ist aber leichter gesagt als getan.
Die Also bevor wir da hingehen, wie ich dann sozusagen, was es noch für Möglichkeiten gibt, um mich aus diesen Beziehungsdynamiken da zu befreien, wie kann ich denn erkennen erstmal, dass ich vielleicht in so einer Beziehung bin, die mir nicht gut tut? An was für Symptomen, Merkmalen, körperliche Art vielleicht auch, hattest du ja eingangs angesprochen, kann ich das feststellen?
Also erstens sage ich immer, was sich nicht gut anfühlt, ist nicht gut. Schon mal ganz wichtig, weil fast alle Menschen, die in ungesunden, toxischen, destruktiven Beziehungen sind, wissen, dass sich das nicht gut anfühlt. Und es gab einen ersten Moment, wo man dachte so, oh, das fühlt sich aber gar nicht gut an. Wischen drüber weg und sagen, okay, weitermachen. Ja, das heißt, was sich nicht gut anfühlt, ist nicht gut. Das heißt nicht, dass eine gesunde Beziehung nicht auch begleitet ist von Momenten, die blöd sind. Ne? Konflikte, Streit und so weiter. Aber wenn ich dieses ungute Gefühl anspreche und sage, du, was du da gesagt oder getan hast, das hat sich nicht gut angefühlt, ich habe mich dabei abgewertet gefühlt oder nicht gesehen gefühlt oder es hat mich verletzt, dann sagt dein Gegenüber, dein gesundes, in Anführungsstrichen immer noch, wir sind ja alle immer nur semi so gesund, sagt, oh Mensch, es tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht, ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, bitte entschuldige. Oder sag, ja, weißt du, du hast recht, aber ich war in dem Moment auch so aufgebracht und ich hatte das Gefühl, oh, ich musste jetzt noch mal hier dir einen beipulen. Und dann entwickelt sich daraus ein Gespräch, ein Dialog, in dem wir uns annähern und in Verbindung sind. Ja, das heißt, das, was wir brauchen, damit eine Beziehung gesund ist, ist das sichere Gefühl der Verbundenheit, der Verlässlichkeit. Egal, was ich tue, egal, wie ich mich verhalte, egal, was ich mache, ich bin mir grundsätzlich deiner Liebe und der Verbundenheit mit dir sicher. Und dann gibt es Momente, in denen wir uns streiten, in denen wir nicht einverstanden sind miteinander und, und. Ja? Wenn ich aber merke, dass ich Nähe, Liebe, Anerkennung nur dann bekomme, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte und aus der Bindung rausgekickt werde, wenn ich mal eine andere Meinung habe, wenn ich mal Kontra gebe, wenn ich mal Kritik ausübe, dann sind das sofort immer Signale dafür, dass das keine gesunde Beziehung ist. Ja? Weil in der gesunden Beziehung wirst du angenommen für das, was du bist, und musst nicht dem anderen nach den Mund reden oder dem anderen bedingungslos die Wünsche erfüllen oder dich bedingungslos seinem Kontroll- und Machtbedürfnis unterwerfen. Ja? Nun ist es aber so, wenn dein Gehirn konditioniert ist, weil du schon so groß geworden bist, dann kehrst du, Bruce Perry sagt, the brain always returns to the way the experience was made the last time. Bessel van der Kolk sagt, the body keeps the score. In unserem Körper ist alles gespeichert, was wir erlebt haben. Also, ich habe emotionales Zuckerbrot und Peitsche schon erlebt in meiner Kindheit. Ah, guck mal, mein Partner, Partnerin macht jetzt mit mir exakt das Gleiche. Oh, das kenne ich doch. Das vertraute Ungesunde ist leichter zu ertragen und einfacher als irgendwie was Neues, was ich gar nicht kenne. Ja, das ist das Prinzip der Traumabindung, der intermittierenden Verstärkung. Ich bin es gewohnt, mal werde ich gut behandelt, mal werde ich schlecht behandelt, das kenne ich alles. Ja, und wenn ich aber Störgefühle habe und sie anspreche und dann nicht eine positive Resonanz bekomme, dann habe ich ganz starke Indizien dafür, dass hier die Beziehung sich in eine nicht gesunde Richtung entwickelt. Dafür braucht es aber einen inneren Kompass bei mir, das überhaupt zu checken, zu verstehen, dass das gerade nicht besonders gesund ist. Also ich bin oft die, die meinen Klienten, gerade wenn die in Paartherapie kommen, denen zu sagen, ey, Moment mal, das ist ihr normales Miteinander, das ist aber nicht besonders gesund. Ach so, ja, ich kenne das gar nicht.
Ja, was ja auch sehr spannend ist, ist, dass mit diesem Prozess des Sich-Eingestehens, dass man sich hier gegebenenfalls in Dynamiken wiederfindet, die gar nicht so gesund sind oder gar nicht so normal sein sollten, hier oftmals auch mit einhergeht, dass man quasi auch bei sich selbst erkennt, wow, Also ich bin ja dann offensichtlich auch jemand, der so etwas mit sich machen lässt. Und das ist ja durchaus, kann ja durchaus auch eine schmerzhafte Erkenntnis sein. Also wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel mit einem Narzissten in einer Partnerschaft, dann ist mir ja auch bewusst, dass wenn das eine Person ist, die sich immer selbst auf den Sockel stellen muss, ich offensichtlich von der Persönlichkeit her jemand zu sein scheine, der sich gerne unterordnet. Ja, und das ist ja zwangsläufig jetzt auch nicht so das, so eine Erkenntnis, mit der man sich so rundum wohlfühlt, sondern ja im Zweifelsfall auch ein bisschen unangenehm behaftet. Also wie reagieren Menschen? Also weiß nicht, ist den Menschen, dass die zu dir kommen, von Anfang an klar, dass sie eigentlich so ticken, oder erkennen die das dann gemeinsam mit dir?
Also erstens, erkenne dich selbst kostet echt Überwindung, ja? Und dann übernimm Verantwortung. Ja, das heißt, erstmal, ich finde immer, Wissen macht schlau. Als erstes brauche ich Wissen. Das heißt, ich muss verstehen, aus welchem Stall komme ich, welches sind meine Muster, warum gerate ich immer wieder in diese Beziehungen. Zweitens, wen habe ich denn gegenüber? Erkenne den anderen. Zweiter wichtiger Grundsatz. Ah, okay, guck mal. Der oder die macht es doch mit mir genauso wie meine Mutter oder mein Vater. Guck mal, da ist doch ein Muster drin. Und dann drittens, übernimm Verantwortung für dich selbst, ja? Also hör auf zu hoffen, zu glauben, dass der andere sich verändert. Das nennt man die radikale Akzeptanz, sondern, okay, ich kann an mir etwas verändern. Ich kann einen anderen Menschen nicht überzeugen, sich zu verändern. Ich kann zu einem Partner nicht sagen, du, ich fände es super, wenn du dich deinen narzisstischen Anteilen stellen würdest. Der klatscht sie dir ins Gesicht wie eine Ohrfeige und sagt dir selber Narzisstin. Ja, was willst du denn eigentlich? Das heißt, jeder erwachsene Mensch hat, und das ist so schwer, wenn du als Kind nicht wirklich gut gehalten wurdest, nicht wirklich gut emotional versorgt wurdest, dann hast du immer dieses Bedürfnis als Erwachsener, dass jemand anderes das jetzt endlich tut, ne? Dich liebt, dich sieht, dich hält, dich tröstet. Aber wenn du merkst, das funktioniert ja hier gar nicht, dann bin ich dran zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mich und ich gehe aus der Opferrolle raus. Das wollen viele nicht hören. Ja, wieso, ich bin doch kein Opfer, der andere ist ein Täter. Nein, also es gibt bei einer Vergewaltigung gibt es einen Täter und ein Opfer. Klare Kante, kein Wenn und Aber. Aber in diesen Beziehungsdynamiken gibt es Täter-Opfer-Dynamiken. Ja? Der eine macht es und der andere lässt es mit sich machen, nicht weil er blöd oder doof ist, sondern weil er bestimmte Prägungen hat, die darauf anspringen, die darauf richtig neurobiologisch und physisch reagieren. Und wenn ich das aber verstehe, und das ist ja der erste Schritt, dann ist der zweite zu sagen, ey, will ich mir das für immer antun? Nein. Dann muss ich aber den Mut haben, Verantwortung für mich zu übernehmen, das heißt, meine Muster zu erkennen, etwas tun, um sie zu verändern und im Zweifel auch bereit sein, diese Beziehung zu verlassen. Und aus der Opferrolle in die Akteurrolle gehen, ja, aktiv und sag, stopp, ich sorge gut für mich, ich möchte diese Art von Beziehung nicht mehr. Und ich habe Leute in meiner Gruppe sitzen, auch gerade in der aktuellen Narzissmusgruppe, diese Stark- und Frei-Gruppencoaching-Runde, die ich immer habe. Da sind drei Frauen, die sind seit 35 Jahren, zwischen 30 und 35 Jahren, in so hochgradig toxischen und manipulativen Beziehungen, sogar auch mit massiver körperlicher Gewalt, nicht nur mit der psychischen. Ja, die sind immer noch da. Ja? Weil es so schwer ist, da rauszugehen, weil es bedeutet, ne, ich erkenne, es funktioniert nicht, egal wie sehr ich mich verbiege. Das tut weh. Das ist schwer. Das ist so ein Gefühl von Versagen. Worin habe ich denn hier investiert jahrzehntelang? Ich habe doch alles gegeben, ich habe doch alles getan. Das wird aber trotzdem nie besser werden, egal wie sehr du dich verbiegst. Das ist eine bittere Erkenntnis.
Das ist ja das Spannende, gell? Also, dass es genau den gegenteiligen Effekt hat. Je mehr wir versuchen, etwas zu bewirken, was wir nicht authentisch selbst darstellen, umso mehr verstärken wir genau das, was wir vermeiden möchten.
Ganz genau.
Und sag mal, Britta, wenn du sagst, es sind Damen oder Herren, ich weiß es nicht, die das schon seit 25 Jahren oder länger leben, und ich gehe jetzt mal davon aus, sie sind vielleicht mit um die 20 in so eine Partnerschaft reingerutscht oder haben sie sich ja bewusst genau diese Partnerschaft ausgesucht. Ja, man sagt ja auch immer, das Leben wird uns immer wieder mit Menschen und Situationen konfrontieren, die uns zeigen, wo wir nicht frei sind. Das heißt also eigentlich, jede Situation, in der wir erneut das Gefühl haben, vom Leben gepeinigt zu werden, ist eigentlich ein potenzieller Augenöffner, also ein Moment zum potenziellen Augenöffnen und Erkennen. Aber meine Frage ist, also wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der vielleicht mit 20 in so eine Beziehung hineingeraten ist, das jetzt seit 25 Jahren quasi mitmacht und hier extrem gefestigt ist in dieser Rolle des Sich-Unterordnens, da nochmal wirklich rauszukommen?
Also gerade bei Frauen, muss ich sagen, gibt es viele, und mit viele meine ich halt die zu mir kommen und sich diesen Prozessen stellen, die auch noch mit Mitte 50, 60, Mitte 60, die älteste Frau, die ich begleitet habe in einer Trennung von einem hochgradigen narzisstischen Partner, war 85.
Unfassbar.
Die war also seit über 50 Jahren, 60 Jahren mit diesem Mann zusammen. Frauen haben häufiger den Mut als Männer, sich dem zu stellen und zu sagen, jetzt ist endgültig genug, und wenn ich nur noch 5 gute Jahre zu leben habe, ist es das wert, weil es ja die Bereitschaft braucht, zu verstehen, welcher mein eigener Anteil daran war, der das System aufrechterhalten hat. Und das bedeutet ja eben, sich dieser Scham zu stellen und zu sagen, nicht ich bin schuld, weil das Schuld- und Schamthema ist das, was wie Beton, wie ein starker Klebstoff uns in diesen Beziehungen hält. Wenn ich mich dem stelle und ich sage, ja, aber ich bin nicht schuld, sondern es ist passiert, weil ich es nicht besser wusste, diese Beziehungsmuster mir bekannt waren aus meiner Kindheit, weil sich da einfach eine Dynamik entwickelt hat, die mich gehalten hat, weil ich Angst habe vor einer Zukunft alleine, ja, weil ich finanziell abhängig bin oder war und, ja. Und dann aber sage, koste es, was es wolle, ich gehe aus dieser Beziehung raus und sogar bereit bin, in Kauf zu nehmen, dass ich dann Mutterseelen alleine bin, dass der narzisstische Partner eine massive Nachtrennungsgewalt möglicherweise ausüben wird. Ich will aber trotzdem frei sein. Ich will das nicht mehr. Dann ist das durchaus möglich. Und das passiert jetzt immer öfter. Es gibt auch mehrere Statistiken darüber, dass diese Trennungen und Scheidungen in hohem Alter, also hohes Alter halt 60 plus, aber auch noch mit 70 oder älter, passieren in der heutigen Zeit, weil sich insbesondere die Frauen das nicht mehr gefallen lassen wollen. Ja? Leicht ist es aber nicht. Das ist keine Frage.
Gibt es denn auch den anderen Weg oder die andere Hoffnung, dass jemand, der sozusagen narzisstisch agiert, also die Narzisstenrolle hat in so einer Dynamik, von sich aus sagt, oh shit, das geht jetzt zu weit, also da habe ich Anteile, die gefallen mir selbst nicht mehr, und kommen solche Menschen auch zu dir, und gibt es von der Seite vielleicht auch Hoffnung in Anführungszeichen, beziehungsweise, und ich weiß, es ist doof, immer zwei Fragen zu stellen, aber wie erkenne ich denn bei mir selbst, ja, dass ich nicht nur diese gesunden Anteile habe, von denen du auch gesprochen hast, ja, und die integriert habe, sondern dass die durchaus ungesund sind, und wenn es nur für andere ungesund sind, und dass die einen überwiegenden Teil meiner Persönlichkeit ausmachen, der dann für mich auch vielleicht und für meine Umgebung ungesund ist.
Also es ist ja, ich finde, es erfordert sehr, sehr großen Mut, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ja, ich habe auch narzisstische Anteile. Ich neige dazu, andere abzuwerten. Ich neige dazu, Recht haben zu wollen. Ich bin wahnsinnig empfindlich und leicht kränkbar. Und ja, ich brauche dieses Gefühl von Macht und Kontrolle über andere. Ich habe in meinem Buch dem ein ganzes dickes, fettes Kapitel gewidmet, damit auch Menschen, die narzisstische Anteile bei sich entdecken, den Mut finden, sich der Scham stellen können, so zu sein. Nur, dafür braucht es als allererstes eine Fähigkeit, selbst zu reflektieren. Wenn du jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast, die ja nach bestimmten Kriterien kodiert ist und also auch diagnostiziert werden kann und einfach eine bestimmte Abfolge und Anzahl von, sagen wir mal, Symptomen braucht, wenn die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung erfüllt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, etwas zu verändern, an sich sehr, sehr gering. Weil das sind Muster, die entwickeln sich in der Kindheit, in der Pubertät, der Jugend und sind sehr gefestigt in Bezug auf die Art und Weise, wie ich Beziehung erlebe, wie ich mich selbst sehe, wie ich andere sehe, wie meine Werte sind. Und die sind bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung, unabhängig, ob es narzisstisch ist oder eine andere, sind die anders als bei anderen Menschen und sind sehr, sehr tief verwurzelt. Es gibt aber erstens gibt es nicht so viele Menschen, die wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, sondern es gibt viel mehr Menschen, die sogenannten normal narzisstischen Kriterien haben. Die sind ein bisschen kritikempfindlich, ein bisschen überheblich, ein bisschen arrogant. Also die sind in milderen Spektren unterwegs. Also ich erfülle nicht die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Das heißt, wenn ich mich in diesem Spektrum bewege und verstehe, meine Kindheitsgeschichte war die und die. Da schau her, ich musste so werden. Ich kann es aber auch anders tun. Ich kann mich auch entscheiden, kein Arschloch zu sein. Ja, dann gibt es da eine sehr große Chance auf Veränderung. Es gibt einen super spannenden Podcast. Das ist von Jakob Müller und Cecile Lötz. Das sind zwei deutsche Psychoanalytiker. Die haben den tollen Podcast Rätsel des Unbewussten. Und dort gibt es die Geschichte von Tom, dem Narzissten. Der hat 10 Jahre Psychoanalyse gemacht und hat sich wirklich total verändert. Der hatte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja? Das heißt, es ist schon machbar, etwas an unserem Verhalten zu verändern, an unseren Sichtweisen. Wenn wir sehr stark narzisstisch strukturiert sind, umso schwerer, aber je milder die Erscheinungsform, desto leichter. Jetzt ist aber das Problem folgendes. Wenn ich recht stark narzisstisch konnotiert bin, dann neige ich dazu, die Verantwortung auf andere abzuwälzen und sie nicht bei mir selber zu sehen. Und immer wieder, wenn ich Paare habe, bei denen einer der beiden mittel- bis stärkere ausgeprägte narzisstische Züge habe, dann kommt immer dieses Ja, aber. Ja, also, ja, ich weiß, ich habe mich da falsch verhalten, aber du hast ja auch das und das gemacht, getan. Und dann ist zwar der Wunsch da, diese Beziehung zu retten oder diese Ehe. Ich habe jetzt auch ein paar wieder bei mir, die sind seit fast 30 Jahren zusammen. Ja, und er hört jetzt, was die Frau alles an Verletzungen erlebt hat mit ihm und hört dazu und dann fängt er an, bitterlich zu weinen. Und dann weiß ich schon, okay, das sind die Krokodilstränen des Selbstmitleides. Ja, ich will mich ändern, ich will anders werden, ich will alles tun, aber du bist ja auch so und so. Da sage ich, stopp, Herr so und so. Nein, bleiben Sie mal bei sich. Ja, Ihre Frau hat Ihnen jetzt in den letzten 4 Sitzungen erzählt, was sie in den 20 Jahren alles für Verletzungen erlitten hat durch ihre Wut, ihre Ausbrüche, ihre Ungeduld. Hören Sie mal dahin und fühlen Sie da mal rein. Ja? Und dann ist immer die Frage, ist dieser Shift möglich? Dieses, ey, ich war echt ein Arschloch oder ich versuche zu verstehen, was bei mir passiert, wenn ich so ausraste davor. Was passiert bei mir? Und dann ist es diese Reise in die Muster der Vergangenheit. Was haben Mama, Papa mit mir gemacht und. Also, um deine Frage zu beantworten, Oliver, es kann gelingen, aber es braucht eine große Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen für das eigene Verhalten und dessen Konsequenzen. Und in einer gesunden Beziehung können zwei Menschen das. Die können Verantwortung übernehmen für ihr Verhalten, für das, was sie sagen, für das, was sie tun. Je narzisstischer ein Mensch ist, je ausgeprägter die Merkmale, desto geringer die Bereitschaft, diese Schuld auf sich zu nehmen. Warum? Weil es mir schon als Kind suggeriert wurde, dass ich schuld bin und falsch bin. Und das will ich abwehren. Das ist ein Abwehrmechanismus. Ich will das nicht fühlen. Ja? Wenn ich jetzt aber sage, Oliver, du bist aber jetzt nicht mehr der kleine Oliver, der von Papa niedergemacht wird, weil du kein Indianer sein willst, sondern ich bin der große Oliver und ich kann lernen, selbst Mitgefühl mit mir zu haben, dann kann ich etwas verändern. Alles Dinge, die wir alleine meistens nicht schaffen, für die wir ein bisschen therapeutischen Support brauchen.
Was ich mich immer frage, Britta, ist, wahrscheinlich gibt es da keine Generalantwort zu, aber wie viele Sitzungen oder Stunden, Tage, Monate, Jahre braucht es denn, also um diese Gefühle, die wir früher vermieden haben, diese Gefühle des Schmerzes und der Ablehnung, weil wir so, wie wir waren, nicht gut genug waren, wie viele Stunden, Monate oder Jahre braucht es denn, das nochmal zu durchleben und wirklich zuzulassen, bis sich das irgendwie auf so einer Art gesundem Basisniveau eingependelt hat? Also reichen da 2, 3 Sitzungen beim Therapeuten oder bei der Therapeutin? Oder ist das was, wo man quasi die nächsten 6 Monate abends schlafen gehen muss, sich da nochmal ganz tief reinversetzen muss?
Also Quick Fix gibt's nicht. Also erstens, wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir mit diesen Mustern schon sehr lange durchs Leben gehen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, unser Gehirn hasst Veränderungen. Das heißt, wieso sollte ich denn jetzt plötzlich etwas anders machen, was immer ganz gut funktioniert hat? Jetzt ist immer die Frage, wie groß ist mein Leidensdruck? Ja, wie geht es mir? Wenn ich sehr, sehr narzisstisch bin und das alles super toll finde und denke, wieso, das Problem bist doch du und nicht ich, ja, du bist falsch, dann habe ich ja gar nicht ein Motiv, um etwas zu verändern. Das Motiv habe ich in der Regel, wenn Dinge nicht so gut laufen und wenn ich einen Leidensdruck habe. Und dann ist immer die Frage, wie verpanzert oder wie offen ist mein System in Bezug auf Fühle? Wie sehr kann ich es aushalten, plötzlich Schmerz zu fühlen, Trauer, Wut, Scham, Angst, Ekel? Oder muss ich gleich zur Schokolade greifen, zum Alkohol greifen, zur Zigarette greifen, zum Porno, damit ich mich betäube und das nicht fühle? Ja, das heißt, wir müssen erstmal eine Bereitschaft entwickeln, bei Menschen ins Fühlen zu gehen, ihre Emotionen zu fühlen. Und das mache ich mit Patienten oder Klienten, indem ich sage, in ganz kleinen Dosen. Ja, ich nenne es immer so, sit with your emotions, sitz da mal still, ohne Handy, ohne Ablenkung und fühl einfach mal, was kommt und spüre es in deinem Körper. Fühl da rein, lass es kommen, beschreibe es, schreib es auf. Das ist für viele schon eine riesengroße Hürde. Und wenn ich das mehr und mehr übe, weil viel von dem kann ich mit einfachen Instrumenten auch selbst lernen, nur mich körperlich zu fühlen. Weil alle diese ganzen Gefühle und Emotionen, die finden ja nicht im Kopf statt, die finden ja in unserem Körper statt. Ja, wenn ich Angst habe, schnürt mir die Kehle zu. Wenn ich mich schäme, werde ich rot und möchte im Erdboden versunken. Wenn ich trauere, dann bin ich ganz so in mich gekehrt und weine. Wenn ich glücklich bin und mich freue, dann kommt es aus mir raus. Ja, das heißt, alles das ist verkörpert. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder einen Zugang zu unserem Körper. Und das kann man, wenn Menschen jetzt sehr traumatisiert sind und sehr viel Schlimmes erlebt haben, braucht es natürlich viel länger. Aber man kann schon in relativ kurzer Zeit einfach wieder üben, mal sich selbst so zu fühlen. Und einfach auch zuzulassen, dass da Gefühle kommen, die nicht so schön sind, ja. Und dann denke ich immer, es ist zumindest meine Haltung, viele von uns, um nicht zu sagen die meisten, brauchen oder bräuchten ein Leben lang immer mal wieder jemanden an ihrer Seite, der sie unterstützt, der ihnen Feedback gibt. Ich bin kein Freund von 10 Jahre in Therapie. Ja, ich selber war, wenn ich alle meine Therapiejahre zusammenzähle, mehr als 30 Jahre in Therapie. Würde ich heute auch anders machen. Vor allen Dingen, weil die metakognitiven Verfahren, die also bei denen du nicht nur redest, wie in der Verhaltenstherapie oder in der tiefenpsychologischen Therapie, alles, was man heute macht, ist so ein bisschen körperorientierter, verbindet dich mehr mit deinem Fühlen, mit deinen Emotionen, ist wesentlich wirksamer. Früher hat man nur Talking Cure gemacht, nur geredet. Nur da sind Grenzen gesetzt. Du kannst alles verstehen und trotzdem nicht in der Lage sein, Dinge umzusetzen. Das heißt, Ich arbeite auch in meinen Gruppen sehr körperorientiert, auch mit vielen kleinen Dingen und sage immer, üben, üben, üben. Wenn wir jeden Tag üben und uns zur Praxis machen, zur Gewohnheit, uns zu fühlen mit unseren Emotionen, mit all diesem Shit, den wir nicht wollen. Jeder von uns hat jeden Tag mindestens 1 bis 10 oder 20 unangenehme Gefühle. Ja, die bringen uns aber nicht um. Ja, Sylvester Walsh. Unsere Gefühle können uns nicht umbringen, sondern nur das, was wir gegen sie tun. Ja. Und deswegen möchte ich immer die Menschen ermutigen, offen in so einen Prozess zu gehen und nicht zu sagen, oh Gott, wie lange dauert das? Fragt mich jeder. Wie viele Sitzungen? Sag ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wenn du dich auf den Weg machst und bereit bist, zu praktizieren, zu üben, auszuprobieren, zu versuchen, dich zu fühlen, dich deinen Themen zu stellen, dann wird sich relativ schnell schon etwas verändern. Und dann ist es halt ein Prozess, der dauert für mich ein Leben lang, auch für mich, ja, auch für euch, für jeden von uns, ist dieses sich selbst erkennen, die anderen zu erkennen und zu gucken, okay, wie kann ich es besser machen, so dass mein Leben mehr Lebensqualität hat. Das ist ein lebenslanger Prozess, der hört erst nach dem letzten Atemzug auf, würde ich sagen. Also das ist eine Ermutigung von meiner Seite an alle, sich den eigenen Themen zu stellen, weil es ist eine spannende Reise. Eine spannende Reise.
Das heißt, im Grunde genommen, glaube ich, hast du die Frage, die ich stellen wollte, schon beantwortet, wie man sich eigentlich vor solchen Rückfällen schützt. Also nehmen wir mal an, ich war jetzt für mich erfolgreich in einer Therapie bei dir, ja, habe mich aus dieser nicht gesunden Beziehung befreit, dann ist ja noch nicht automatisch alles gut. Ja, sondern die Gefahr besteht ja vermutlich weiterhin, wenn ich nicht weiter praktiziere. Und selbst dann ist sie nie ganz weg, habe ich dich richtig verstanden?
Das ist wie ein trockener Alkoholiker. Also in diesen Mustern der ungesunden Beziehung sind sehr viele Parallelen und Analogien zur Sucht. Also es sind die gleichen Muster im Gehirn. Intermittierende Verstärkung, Dopamin, Cortisol, Nähe, Distanz, ne, immer dieser Wechsel. Das heißt, ich habe eine hohe Rückfallgefahr, aber auf die darf ich wohlwollend gucken und sagen, ich brauche wie eine Art dauerhafte Psychohygiene, ein ständiges Wachsam sein. Wenn ich als trockener Alkoholiker in den Schnapsladen gehe, ist das echt hart. Ja, das heißt, wenn ich als Narzissmusgeheilter oder aus einer ungesunden Beziehung kommender Geheilter wieder in so eine Beziehung gerate, wird es natürlich wieder schwierig. Das heißt, das ist das, was ich sage, mit der Narzissmusbrille durchs Leben gehen. Vorsichtiger sein, wachsamer, mich nicht gleich in eine Beziehung stürzen, sondern mir Zeit lassen, den Menschen kennenzulernen, mal ein bisschen mit Vorsicht alles zu beachten, mich selbst zu reflektieren, dahin zu fühlen, narzissmusresistent werden. Also der Versuchung, in den Schnapsladen zu gehen, zu widerstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Rückfälle heftig und lang werden, dort durchaus geringer. Aber ich brauche ein Leben lang diese Wachsamkeit und dieses auf mich gut achten als Akt der Selbstfürsorge. Und natürlich sind je stärker die narzisstischen Merkmale, desto faszinierender sind diese Menschen. Das heißt, wenn ich immer in toxischen und ungesunden Beziehungen war, dann fühlt sich eine gesunde Beziehung erstmal stinklangweilig an. Da gibt's nämlich kein Dopamin, Cortisol, Himalaya rauf und runter. Da gibt's höchstens toskanische Hügel. Und das finden viele echt gewöhnungsbedürftig, weil die sichere Bindung, die gesunde Beziehung, die ist wie ein langer, ruhiger Fluss. Das ist nicht auf den Hamburger Dom gehen und hier Achterbahn fahren, ja, sondern das ist wirklich so Sicherheit, Beständigkeit, Ruhe. Und natürlich auch eine gewisse Langeweile. Und diese ungesunden Beziehungen leben sehr stark von vielen, vielen Dopamin-Kicks. Und nach denen werden wir Menschen sehr schnell süchtig.
Jetzt hattest du eingangs angesprochen, dass das auch ein Generationenthema sein könnte. Also so wie unsere Elterngeneration nachkriegstraumatisiert eventuell aufgewachsen ist, das eventuell weitergegeben hat. Und siehst du, dass das ein Generationenthema sein könnte? Siehst du, dass das jetzt weniger wird? Oder vielleicht sieht Dopaminkick und soziale Medien mehr wert? Ja, gibt's da irgendwelche Tendenzen?
Also es gibt, ich würde das mal trennen. Es gibt einmal, gibt es die sogenannten epigenetischen, transgenerationalen Traumamusterverletzungen, Dinge, die weitergegeben wurden. Da gibt es ja diese ganze interessante Epigenetiktheorie über die Telomere, also diese kleinen Kappen, wie Schnürsenkelkappen am Ende unserer Gene, die durch chronischen Stress wie so ausgefranst werden und dann später innerhalb der Weitergabe von Informationen der Gene Veränderungen bewirken. Also Epigenetik ist kein esoterisches Konstrukt, sondern das ist durchaus wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, wenn die vorherigen Generationen sehr, sehr viel chronischen, dauerhaften Stress hatten, durch Kriege, Flucht, Trauma, Missbrauch, schlimme Erlebnisse, dann wird das in irgendeiner Form weitergegeben. Auch hier, die individuelle Resilienz ist sehr unterschiedlich, deswegen kann es sein, dass der eine was davon abbekommt, der andere weniger. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, das, was man heute Cycle Breaking nennt, diese Muster zu durchbrechen und sich einmal die Herkunftsgeschichte anzugucken und zu schauen, was ist in unserer Familie passiert, um das zu heilen. Ja, also ich habe zum Beispiel in meiner Familie als erstes Cycle Breaking gemacht. Meine Töchter, ich habe zwei erwachsene Töchter, die machen damit weiter, weil wir sind noch nicht fertig. Ja, das heißt, sie sind auch in Therapie, die beschäftigen sich mit diesen Themen. Wir arbeiten alle an diesen transgenerationalen Traumamustern, die nicht nur Narzissmus umfassen, sondern ganz viele andere Themen, auch chronische Krankheiten, Suchtverhalten, Schmerz und so weiter. Das ist das eine. Das heißt, hier erleben wir eine Veränderung, weil es mehr Bewusstsein gibt heute für diese Themen, weil Menschen eher in Therapie gehen, weil, wenn ihr auf Instagram guckt, fast alle meine Kollegen sprechen von Cycle Breaking, von nur transgenerationale Muster durchbrechen, in Therapie gehen und so weiter. Das ist das eine. Das andere aber ist, wir leben in einem hochgradig narzisstischen Zeitalter. Ich und wieder ich. Social Media befeuert das natürlich, die Selbstoptimierung, die Darstellung von, das ist alles fake till you make it, ja. Also ich würde sagen, auf Instagram laufen alle mit einer narzisstischen Maske rum, so ungefähr, ja. Jeder zeigt sich von Seiten, die nichts mit Echtheit zu tun haben, nichts mit unseren schambehafteten, kleinen, mickrigen Anteilen, mit unseren Fehlverhalten, mit unseren Wunden, mit unseren Verletzungen. Das heißt, es braucht, finde ich, ein Bewusstsein dafür, dass von dem, was wir da jetzt heute draußen sehen, was uns suggeriert wird durch die sozialen Medien, durch alles, was da passiert, ein Echtheitsgrad oder Gehalt hat von, sagen wir mal, 0, irgendwas und wir denken, es ist 100% echt. Das heißt auch, das alles in Relation zu stellen und zu sagen, ey, Moment mal, ja, also ja, der kocht auch nur mit Wasser. Aber trotzdem, wenn uns etwas suggeriert wird, wenn du das und das tust, dann wirst du unsterblich, dann bist du schlank und schön und perfekt. Und wenn du dich so und so verhältst, dann findest du den Traumpartner, die Traumpartnerin. Und wenn du das und das machst, kriegst du den Traumjob. Das ist alles Bullshit. Das weiß eigentlich jeder von uns und trotzdem ist auch hier der Dopaminkick, ja? Warum machen die Leute Doomscrolling? Weil du die ganze Zeit Dopaminkicks kriegst und denkst, oh, wenn ich das mache, wird das besser, wenn das mache, wird das besser. Also dieses Gefühl, wir müssen uns optimieren, wir müssen unser Leben besser machen, weil es ist ja so mickrig und so blöd, aber das Leben von Kai, das Leben von Oliver ist viel toller. Dann sind wir natürlich versucht, auch uns eine Maske aufsetzen zu wollen und auch so zu sein. Ja, das heißt, es braucht so viel Mut, finde ich, sich dem zu entziehen und so zu sein, wie wir sind. Wenn wir das jetzt alle täten, ja, wenn alle Menschen authentisch sein dürften, es sich erlauben würden und ihnen die Umwelt es auch erlauben würde, das Umfeld, dann hätten wir, also ich bin jetzt ein bisschen vielleicht sehr optimistisch, aber dann hätten wir eine friedliche Welt. Haben wir aber nicht, ja. Das heißt, wir brauchen, finde ich, wirklich für uns, jeder für uns und auch für die anderen, immer diesen Blick auf, wir sind alle nur Menschen. Wir sollen, wir wollen, wir müssen menschlich sein, ja. Und den anderen mit Wohlwollen, mit Mitgefühl begegnen und es als erster Stelle mit uns selbst tun. Tja, wenn uns das gelingen würde, dann hätten wir es schön hier auf diesem Planeten, oder? Was meint ihr?
Auf jeden Fall.
Ist aber nicht so leicht.
Was könnte jetzt auch um das Gespräch in Richtung Ende, nicht weil wir beenden möchten mit dir, sondern vielmehr, weil wir immer so bei einer Stunde Gesprächszeit sind, Was würde dir einfallen, Britta? Gab es eine spezielle Erkenntnis oder einen Ratschlag, der dem Laufe der letzten 10, 20, vielleicht 30 Jahre zuteil wurde, der dir dabei geholfen hat, noch besser bei dir selbst anzukommen, den du bis jetzt befolgst oder den du nicht vergessen konntest?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste war für mich wirklich anzunehmen, wirklich zutiefst anzunehmen, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass ich viele Gaben bekommen habe, wie jeder von uns, jeder Mensch. Jeder hat viel mitbekommen, hat viel in sich, was gut ist. Und der Mut, also für mich ist es eine Frage des Mutes, ja, den Mut zu haben, so zu sein, wie wir sind, auch in Kauf nehmend, dass wir dadurch bestimmte Menschen auf dem Weg verlieren werden, weil das nicht jedem gefallen wird. Ja? Und wenn ich sehe, wie ich heute zum Beispiel meiner Mutter gegenüber trete, ich bin nicht mehr abhängig von ihr, ne? Weder finanziell, aber auch nicht mehr emotional. Und wenn ich sehe, wie gut es mir tut, ihr zu sagen, du, das ist genau gut so, dass ich so eine Mimose bin, ja, dann merke ich, dann spüre ich ja, weil ich sehe ja dann, wie sie mich anguckt, nur verständnislos und einfach, das passt ihr nicht, ja, dass ich bin nicht die Tochter, die sie wohl gerne hätte oder gehabt hätte. Und trotzdem fühle ich zutiefst, ich bin aber genauso richtig, wie ich bin, weil das, was ich jetzt lebe und wie ich lebe, ist gut für mich. Und ich möchte die Menschen wirklich ermutigen, sich in den Spiegel zu schauen, ihre Herkunft zu begreifen, sich selbst zu erkennen und zu sagen, ja, so wie ich bin, bin ich absolut wunderbar. Aber ich muss dabei auch bereit sein, in Kauf zu nehmen, dass eben andere, vielleicht bestimmte andere, von denen ich gerne diese Anerkennung hätte, sie mir nicht geben werden. Es ist also ein Prozess von Individuation. Ne? Ich gehe in meine Autonomie, in der Hoffnung, und das funktioniert auch, dass wenn ich meine Autonomie gut entwickle und mich gut in mir, mit mir fühle, dass ich dann auch in gesunde und gute Bindung gehen kann. Wer gesund autonom ist, kann auch gute, gesunde Bindung erleben.
Vielen, vielen Dank, liebe Britta. Das und zwar vor allem dafür für mich. Also ich konnte spüren und fühlen, ja, also wie sich's anfühlt, also dass du so tief uns daran teilhaben lassen hast, wie sich sowas anfühlt, ja. Und ich glaube, weil das, darüber hast du ein paar Mal gesprochen, ja, das ist, geht sehr stark über das Körperliche, über das Fühlen. Ja, das ist nicht nur was Intellektuelles. Und das war's und wie du es beschrieben hast heute. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke euch von Herzen. Ein sehr besonderes Gespräch, muss ich sagen. Danke.
Vielen Dank, liebe Britta.
Gerne.
Vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Das bedeutet uns wirklich viel. Und schreib uns gerne, was du aus der Folge mitgenommen hast, welche Gäste du dir wünschst oder was wir noch besser machen können. Wir lesen und freuen uns über jede Rückmeldung, zum Beispiel über die Spotify-Kommentarfunktion. Und wenn du möchtest, kannst du unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, denn dein Abo und deine Bewertung helfen uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und du verpasst keine neue Folge mehr. Danke, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.